Jeremy aus der Zukunft hier mit seinem Zukunftsjingle. Ich spreche zu euch, um euch kurz was zu der folgenden Episode zu sagen. Und zwar ist uns ein kleiner Aufnahmefehler passiert. Eher ein großer, aber lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern. Dadurch klingt der gute Paul leider so, als würde er durch ein Dosentelefon reden. Wir haben versucht, da noch möglichst alles rauszuholen. Ich glaube, es ist auch noch einigermaßen hörbar. Nur, dass ihr schon Bescheid wisst, das wird nächste Folge auf jeden Fall wieder besser. Wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Und damit viel Spaß. Tü-lü-lü-lü-lü.
Ihrer pathetischen Eitelkeit glauben die Sterblichen, dass ihre schwachen Schreie und ihre brüchigen Waffen der brausenden Woge der Nacht zu widerstehen vermögen. Es ist bereits zu spät, seit Äonen schon ist die Hoffnung verloren. Der Moment der dunklen Herrlichkeit ist nahe, und bis dahin bleibt dir nichts mehr zu tun, als sich dem Chaos zu unterwerfen. Aber beeile dich, denn die Zeit bis zum Erscheinen das Chaos wird nunmehr in Herzschlägen gemessen. Und mit dem endgültigen Triumph des Chaos wird alles Leben zu einer tobenden Masse verlorener und kreischender Seelen, die auf ewig der Folter durch die gnadenlosen Götter des Chaos ausgeliefert sind. Sterbliche verzweifelt, denn das Reich des Chaos ist angebrochen.
Höret, höret und willkommen zur vierten Ausgabe des Altdorfer Herolds. Ich bin Jeremy.
Ich bin Kopfschlechter Grabowski.
Ich bin Pestbeulen Paul.
Und heute widmen wir uns einem Thema, das uns potenziell auf einen Scheiterhaufen enden lassen könnte. Schärft eure Äxte, leert eure Pusteln, verschlingt einen verbotenen Wälzer wie das Necronomicon. Oder zieht endlich mal so ein sexy Nieten-Netzhemd an, wie früher Right Said Fred. Heute reden wir über das Chaos. Aber bevor wir über das Chaos reden, müssen wir natürlich erstmal darüber reden, was wir für Chaos in unserem Hobby-Progress hatten. Und da würde ich mal direkt fragen, Paul, wie war dein Hobby-Progress?
Ich habe so ein bisschen wieder vor mich hingeschoben, meine Einheit endlich fertig zu malen, aber sie ist jetzt fertig und habe währenddessen einen Dampfpanzer gebaut.
What?
Der ist jetzt eigentlich fertig. Jetzt überlege ich nur, ob ich da oben noch irgendwelche coolen Sachen drauf mache. Irgendwie noch einen, der da noch so mit drauf sitzt, mit einer Flagge in der Hand oder sowas. Ja, und ich orientiere mich da an dem Imperator Zorn. Also die Dampfpanzer haben ja sogar Namen. Und den gibt es in so einem Kompendium, wo es so um Uniformen und so vom Imperium geht. Da kommt er vor und dann dachte ich, bin ich ganz loregetreu diesmal.
Ich glaube, Dampfpanzer gibt's ja auch in der Lore irgendwie nur 11 oder sowas im gesamten 12. Imperium. 12. Und da hat jeder einen Namen von. Ich kann mich nämlich an so eine Geschichte aus dem White Dwarf erinnern, wo es um eine Schlacht gegen Untote geht und da ein Dampfpanzer auftaucht und das dann ein riesiges Bohau ist und so. Finde ich ganz geil. Ist bei Total War Warhammer, bei dem Computerspiel, ist der Dampfpanzer oder war der Dampfpanzer zumindest leider so ein bisschen mimig, weil er ziemlich schlecht war, aber alle wollten ihn immer möglichst dabei haben. Aber
sieht ja auch ganz geil aus, ne?
Ja, voll. Sieht natürlich noch cooler aus, wenn Skaven den erbeuten und dann ein bisschen umbauen. Aber ist er denn Altdorfer Dampfpanzer dann, oder?
Genau, der ist auch komplett irgendwie blau, mit noch so ein bisschen anderen Farben und so. Aber genau, der ist nicht so wie der klassische Dampfpanzer, dass diese Schaufelform in Metallfarben ist, sondern die ist tatsächlich blau angemalt.
Haben die da auch eigene Regeln, die einzelnen Dampfpanzer, oder ist das so?
Nee.
Dampfpanzer ist Dampfpanzer, ja, schade. Sowas ist eigentlich immer cool, wenn dann irgendwie gesagt werden würde, keine Ahnung, der aus Nullen hat irgendwie oben jemand mit einem Scharfschützengewehr drauf oder so.
Ja. Ich hätte jetzt auch fast damit gerechnet, dass der so ist wie bei 40k, der Blood Angels Predator, wie hieß der nochmal?
Baal.
Ja, genau, der Baal Predator zum Beispiel, dass der halt so ein bisschen besonders ist.
Ja, oder so, aber naja, ich meine, Imperium kommt ja Ende des Jahres nochmal richtig veröffentlicht von GW, wer weiß, was es dann da für Charaktermodelle und so gibt, ne?
Ich befürchte ein neues Charaktermodell? Und sonst komplett die alte Range oder so.
Ja, aber regeltechnisch.
Oder da machen sie es dann richtig und hauen dann, machen den ganz großen Rundumschlag und dann kommt nur neuer geiler Scheiß über das Imperium.
Ihr wolltet verschiedene Dampfpanzer und wir bringen euch einen Space Marine Lieutenant.
Das, worauf alle gewartet haben, Freunde. Aber nicht genug, ist ein Primaris Lieutenant. Yeah.
Aber du hast jetzt dann Dampfpanzer, Hellebardiere und wie heißen sie nochmal?
Zeloten? Flagellanten.
Nee, Flagellanten.
Ja, und tatsächlich habe ich auch schon fertig gebaut 10, wie heißen die denn? Bienenhandkämpfer?
Ach, Bierhandkämpfer.
Landsknechte.
Nee, ich glaube, ja. Bei Fantasy heißen die Bierhandkämpfer.
Ich kenne die auf jeden Fall als Landsknechte, also ich weiß, welche du meinst. Habe ich auch ein paar hiervon, die sind
mit den großen Schwertern und den albernen Hüten und dem Puffo.
Flambergen.
Dafür, dass Jeremy immer so über Hüte flamet, wir müssen dafür sagen, trägt er erstaunlich oft Hüte.
Eine Käppi ist kein Hut, also bitte. Also
nee, ich hätte gerne Kopfbedeckung unter die Kategorie auch. Hut.
Ja, aber meine Käppi ist keine 5 Meter groß wie so ein Hut von den Chaos-Zwergen. Wobei ich auch, also es ist immer noch mein Traum, einen wahnsinnig lächerlich großen Hut zu haben. Vielleicht sollte ich mir den einfach mal erfüllen. Vielleicht hasse ich dann Chaoszwerge auch einfach.
Vielleicht merkst du dir das auch einfach. Behältst du diesen Wunsch erstmal in deinem Herzen und lässt dich davon überraschen, wenn Paul und ich zu Weihnachten ein Paket schnüren.
Einen riesengroßen,
gestreiften Hut.
Ja, so wie der Hutmacher bei Alice im Wunderland.
Ja, oder diese komische amerikanische Katze mit dem riesigen rot-weißen Hut. Ich weiß nicht, wie die heißt.
Ja.
Ist so riesig. Ist das nicht auch von Alice? Nee, ist was anderes, ne?
Keine Ahnung, gibt's auf jeden Fall dieses Vieh mit diesem riesen rot-weiß gestreiften Knickzylinder da. Ja. Irgendwie, der sieht lustig aus auf jeden Fall. Also, wer weiß, vielleicht gibt's ja ein bisschen was für deine Rübe.
Ja, oder so wie von Willy Wonka. Schokoladenfabrik, so ein Hut?
Naja, eine Propellermütze.
Ja, das muss größer sein. Reißen.
Ich brauche einfach eine Cappy mit einem wahnsinnig großen Propeller drauf.
Nee, das wäre, das muss schon was richtig Lächerliches sein. Das muss schon so richtig dumm sein.
Wir schrauben so einen Deckenventilator ab und machen den da ran. Das ist dann mal ein großer Propeller.
An seine Cappy. Ich würde mich hier gerne bewerben für einen Job. Weiß ich jetzt nicht. Ist ein bisschen schwierig.
Ja, und wenn ich den Job nicht bekomme, flatter ich einfach davon.
Ja.
Weg von meinem Kopf hin zu Franzosen-Engländer-Gemisch.
Zu Franzosen, ich meine Engländern. Ich meine, verdammt.
Ja, da waren gerade Wahlen.
Ich habe mich schon mit Freunden darüber gestritten, ob Bretonen jetzt Franzosen sind oder Franzosen und Engländer gemischt. Und meiner Meinung nach sind es Franzosen und Engländer gemischt.
Würde ich auch sagen.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist, ja, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Wie ist es bei denen vorangegangen? Sehr gut tatsächlich. Ich habe mittlerweile die von mir ja endlich zusammengebaute und haltende Gralsreliquie fertig. Das war ja schon letzte Folge der Fall. Dann kommt jetzt aber noch hinzu, dass ich meinen Herzog auf Pegasus oder Königspegasus fertig gebaut und grundiert habe und gebased habe sogar schon. Dann habe ich, jetzt muss ich rechnen, 54 Bogenschützen gebaut, grundiert, Alter. Zenital gehighlightet. Zu diesen 54 Bogenschützen zählen halt auch noch Flaggenträger, Musiker und Champions quasi, also pro Trupp.
Sind die Bogenschützen, sind das komplette Modelle? Also sind die individualisierbar oder sind das immer?
Die sind individualisierbar, denn man hat im Gussrahmen Köcher, die man ankleben kann.
Ja.
Kleine Säckchen mit Holzhämmern dran. Aber es geht trotzdem noch ein bisschen besser. Die haben noch so tote Ratten.
Na.
Die sich an Gürtel hängen können mit Rüben da dran. Also so eine Rübe und eine Ratte. Beziehungsweise ich würde eher sagen, für mich sieht das aus wie eine rote Beete und eine Ratte, die beide so zusammengeknotet sind und das kannst du dann da dran kleben. Ich finde das ziemlich cool, aber das kann auch getopft werden. Es gibt nämlich da den geilsten oder ja, weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt ein Ranking aufstellen mit den coolsten von GW jemals veröffentlichten Bits ever. Und mit auf dem Treppchen stand ganz lange, ganz weit oben von der Sly Marbo Miniatur, die es ja für 40k gibt, diese Mini-Zigarre, die wirklich Glut vorne dran hat, also Asche so und ein bisschen Glut halt. Und so, ich glaube sogar so eine kleine Banderole sogar. Die stand ganz lange, ganz, ganz oben, weil das ist so winzig und das ist irgendwie, ich fand das irgendwie cool. Wurde jetzt aber so von nahezu Platz 1, würde ich eigentlich sagen, runtergekickt, denn die bretonischen Bogenschützen haben eine Weinbergschnecke.
Als ja, Bit natürlich.
Mit dabei. Und das war so für mich so ein Aha-Moment, wo ich mir dachte, Alter, was ist denn das für eine geile Scheiße? Also richtig geile Gussrahmen auf jeden Fall. Und die haben auch noch so einen kleinen Hund dabei und dann noch so ein Bierfass, wo gerade einer am Zapfen ist quasi. Und dann noch so ein Hauklotz mit der Axt da drin, so vom Holzhacken quasi. Das ist halt auch alles cool, aber diese Weinbergschnecke, die ist einfach eine 10 von 10. Und die muss man nicht entgraten, da ist kein Gussgrad dran. Ist verwunderlich für die Gussrahmen, weil du hast überall Gussgrate. Nee, aber das Geheimnis, weshalb die so schnell zu bauen sind oder warum ich so viele in relativ kurzer Zeit bauen konnte, ist, dass die eigentliche Miniatur aus zwei Teilen besteht. Das ist einmal der Körper mit allem drum und dran und der Kopf.
Ah, okay. Ja, das meinte ich. Weil ich war so ein bisschen fasziniert davon. Ich kenne halt die bretonischen Bogenschützen noch davon, als ich angefangen habe mit Warhammer Fantasy. Das war ja, glaube ich, 4. oder 5. Edition. Hier Echsenmenschen gegen Breton. Und da waren die Bogenschützen halt, wahrscheinlich gab es da, weiß ich nicht, 5 verschiedene Figuren, die alle so den Bogen gespannt haben und dann hast du die halt hintereinander aufgestellt und das waren halt komplette Figuren. Und dann hast du ja ein Foto davon mal gepostet und dann war ich fasziniert davon, wie gut die Bogenschützen tatsächlich aussehen, weil ich
ja, das sind, also so damit viele verschiedene gibt es da auch nicht, aber schon ein paar mehr als 5 oder so, glaube ich.
Ja, ja, aber ich hätte schon damit gerechnet, dass die einfach die alten Bogenschützen wieder nehmen, weil ich meine, die Gralsritter sind ja, glaube ich, tatsächlich noch teilweise aus der Zeit. Ich meine, die sind natürlich auch bessere Miniaturen, auch detaillierter und so, aber trotzdem 20 Jahre, 25 Jahre alte Figuren.
Hätte ja, nicht also gewundert, die sind halt auch brechend alt, ne? Aber ich finde, die sehen schon ziemlich cool aus, generell dieser ganze Style von den Bretonen. Ich liebe den ja, weil das so dieses richtig abgerockte ist einfach. Das ist also bei den Bogenschützen und den Men-at-Arms halt, die du sonst so mit dabei hast, oder auch die Freisassen und sowas und die Speer, die sehen halt aus wie Scheiße. Da ist keine klare Linie drin, so von wegen, dass alle den gleichen Helm aufhaben, so nach dem Motto, oder die gleiche Bewaffnung oder denselben Schild oder irgend so ein Scheiß. Das ist da schon alles so ein bisschen so zerlumpt und naja, man erkennt schon eine Linie, aber die ist halt mehr so locker. Also im Design, in der Optik so, würde ich mal sagen. Und das ist halt, das finde ich ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das ist die Musiker, die du da bauen kannst, zum Beispiel bei den Bogenschützen, die sehen halt, also die haben halt so ein mehr oder weniger so ein Narrenkostüm an, auch mit so einem gezackten Kragen und dann so ein Narrenhut halt, wo drei so fette Bommel abstehen mit so Glocken und sowas. Und ja, ansonsten, die sehen halt schon gut scheiße aus, ne? Weil keiner von denen macht das, glaube ich, freiwillig.
Ja, ja, das so ist ja auch das Coole. Ne? Ist so ne? Jeder bretonische Ritter bringt halt so seine 10 verlumpten Gefolgsleute mit und die werden dann halt zu einer Einheit zusammengeschmissen.
Ja, die Ritter sind die einzigen, die da irgendwie Spaß an der Freude haben. Ja. Und der Rest bedauert sie einfach selber so ziemlich von morgens bis abends. Nee, das, ja, also das ist bei mir so passiert. Ich muss dazu aber sagen, dass dieser Herzog auf Pegasus, das ist ja eine neue Miniatur. Baujahr 23 oder Gussjahr 23 besser gesagt. Und das merkt man auch, ne? Also, das ist schon richtig gut, würde ich sagen. Das ist ein sehr geiles Modell. Hat echt Spaß gemacht, den zusammenzubauen. Das war ein bisschen, ja, kurzzeitig ein bisschen nervig, so, weil manche Klebestellen so ein bisschen scheiße sind. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen war es eine coole Sache. Und ist auch ein richtig schönes Modell. Also, finde ich richtig klasse.
Nice.
Sehr schön.
Ja.
Aber, ja, beide nicht geschafft, ne? Was ihr letzte Folge groß angekündigt habt, dass jeder zu jeder Folge eine Einheit fertig hat.
Wieso?
Nee, das stimmt.
Ich bin,
Ich habe doch meine Hellebardiere fertig.
Bemalt auch?
Ja.
Verdammt.
Nein.
Ich dachte, die wären nur zusammengeklebt und Grundfarben drauf. Frech.
Das war ja letzte Folge.
Ja, gut.
Ja, gut.
Toll, jetzt wollte ich einmal... Ich habe
so ein kleines Maltief, deswegen wollte ich erstmal bauen und bauen und bauen und dann so nach für nach malen.
Ja, du hast eh bretonenmäßig, hast ja eh die Arschkarte gezogen beim Malen. Also ich kann mir keine aufwendigere Armee vorstellen als Bretonen beim Malen.
Oh, da habe ich aber richtig Bock drauf. Also die ganzen Gefolgsleute, die werden ja sowieso alle gleich aussehen. Also zerlumpt. Aber alles, was Richtung Ritter geht.
Ja, yeah. Da gibt's ja nicht wenig von.
Ja, eben. Da wird halt richtig aus den Folgen geschafft. Also ich werde da auch, das kann ich so ja schon mal sagen, mein Plan ist es, so ein bisschen diese Ritter der Kokosnuss-Thematik mit aufzugreifen, was die Ritter anbelangt. Also der eine oder andere wird vielleicht dabei sein, der so ein bisschen Heraldik, der so mitbekommt. Mhm. Weil ich finde das irgendwie ganz geil, wenn man dann da so diesen blau-weiß gestreiften Typen mit diesem dicken Baum da auf dem Wappen und so ein Mist. Sieht schon ganz cool aus. Also so, mal gucken. So, ne? Also sind ja keine Grenzen gesetzt. Da kann ja jeder so ein bisschen, wie er möchte. Ne? Und da bin ich mal gespannt drauf, wie das so wird.
Ich kann jetzt gerne im Internet zerfetzt werden. Ich habe Ritter der Kokosnuss, glaube ich, bis jetzt einmal komplett gesehen und sonst immer nur Auszugshilfe.
Ja, das macht ja nichts.
Ah, wir sind im Internet. Da macht das schon was.
Ja, gut, da bin ich halt. Ich bin ein alter Langweiler, glaube ich, weil mich lässt das kalt. Es sind einfach unterhaltsame. Es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Tatsächlich einfach. Ich habe ja so die Idee, nicht zwingend als spielbare Einheit, aber so für die Optik, dass ich der eine oder anderen Einheit so ein paar Knappen hinzufüge, gibt's nämlich so schön zum Ausdrucken, die den ganzen Rücken voll mit Gepäck und so einen Scheiß halt haben und so extrem grenzdebil gucken und dann so zwei Kokosnüsse zusammenschlagen. Und dachte ich mir, okay, gut, das ist cool. Da habe ich weiter geguckt, oh, es gibt auch König Artus, wie er halt so, als würde er auf so einem Steckenpferd sitzen. Er hat ja kein Pferd, er tut so, als wenn er reiten würde. Da so durch die Gegend laufenderweise galoppiert quasi. Und irgendwie juckt mich so ein bisschen in den Fingern, die irgendwie damit in die Armee einzubauen.
Ach, mach.
Da hätte ich irgendwie Bock drauf. So vielleicht als Regimentsfüller oder so. Das könnte auch ganz geil sein.
Ja, das ist doch nice.
Und da muss ich mal gucken, vielleicht irgendwie so diese, da gibt es ja noch diese Lady der Herrin oder irgendwie, wie die heißt.
Die Herrin des Sees.
Es gibt ja noch ihre Dienerinnen, die gibt es ja
auch
so. Hier, diese. Ja. So. Und die vielleicht dann zu proxen durch Tim den Zauberer. Mal gucken. Das sehen wir mal sehen. Ah, keine Ahnung, glaube ich. Ich habe da Bock, was Wildes zu machen, auf jeden Fall. Und, ja, da ich mich da sowieso nicht komplett bei einem Anbieter bedienen möchte, ist ja sowieso eigentlich relativ egal. Ich warte auch gerade auf das Feldtrebuchet, also ein Alternativmodell, was ich mir kostengünstig schießen konnte. Und da habe ich Bock, wenn es dann ankommt, Zeiten hoffentlich mal zu starten, das Ding.
Ja, ich bin gespannt.
Aber so viel mal zu meinem ganzen Progress. Das ist ein bisschen ausladend ja gewesen hier.
Okay, Jeremy, was hast du denn so gemacht?
Ich habe auch ein bisschen gemalt. Ich habe ja zum letzten Mal einen Trupp von 20 Clanratten fertig gemacht. Was ja bei Skaven im Endeffekt nichts ist, weil eigentlich braucht man ja immer so mindestens einen 40er Block, damit da überhaupt was stehen bleibt. Ich hatte dann aber keine Lust mehr auf Clanratten, also habe ich mich erstmal auf Sturmratten gestürzt, weil ich finde, Sturmratten sind irgendwie beste Einheit von Skaven. Irgendwie, weiß nicht, irgendwas finde ich wahnsinnig cool an schwer gepanzerten Ratten, die auch nur minimal mutiger sind als die anderen. Da habe ich jetzt so die Basefarben draufgeknallt, habe dann noch ein paar Details auf die Klamotten gemalt und das Metall gemacht. Und dann hat Nico mir ein Bild von seinen Skaven geschickt. Spoiler, er macht auch eine Skaven-Armee und hat dann in derselben Zeit, in der ich so die Basefarben für 20 Sturmratten gemacht habe, hat er ungefähr 60 Clanratten bemalt, was mich vollkommen aus dem Konzept geschossen hat.
Ja, aber das ist kein Maßstab.
Ja, das ist wirklich auch kein
Maßstab. Nico ist da kein Maßstab.
Also ich wäre jetzt schon um einiges weiter, aber ich wurde dann leider unterbrochen durch Nicht-Fantasy-Gedöns, weil ja auch nächsten Monat das Bin-Event ist. und ich dann festgestellt habe, dass ich vorher noch 2 Wochen in Urlaub bin und dann gar nicht so viel Zeit habe zum Malen und zu drucken. Und deswegen muss ich dann erstmal wieder Space Marines ausdrucken, zusammenbauen und anfangen zu bemalen. Und da bin ich auch schon relativ weit. Aber ja, so lange müssen die Skavens
sehr schön
Pause haben. Also ich habe schon Fortschritt gemacht, aber das beschränkt sich im Moment noch auf 2 Kernregimenter. Ich habe auch noch keinen Anführer angefangen, weil ich mir nur nicht so 100%ig sicher war, wie ich mein Farbschema mit dem Rot und Beige da draufhauen will. Und das werde ich mir noch ausdenken. Ich habe jetzt schon so ein bisschen angefangen, das zu kombinieren bei den Sturmratten auf andere Weise als ein Kleidungsstück ist rot, ein Kleidungsstück ist beige. Ich habe jetzt einfach rote Kleidung gemacht und dann beige Details da drauf gemalt. Und da werde ich mir halt für die Anführer auch noch was ausdenken. Ja.
Sehr schön.
So viel cool. Lobby-Progress hatte ich also gar nicht.
Aber mit dem Farbschema ist natürlich echt eine harte Sache. Also so geht's mir zumindest, weil ich kann mich bisher immer noch nicht entscheiden, in welche Richtung, also ja, farbschemamäßig meine Armee hauptsächlich tendieren soll.
Ich habe ja auch überlegt, ob ich einen bestehenden Clan nehme. Ich habe ja auch so ein Buch über die Heraldrik und die Farben der Skaven und da habe ich mich so ein bisschen durchgeblättert, war dann aber unzufrieden damit und dann wollte ich einen eigenen Clan machen. Und dann dachte ich mir, gut, rot-beige sieht immer geil aus und dann kannst du halt auch eher so Krieger-Clans in Richtung, also Einheiten, die aus Krieger-Clans kommen, eher so in Richtung Rot und Einheiten, die so aus einem solchen Clan kommen, eher in Richtung Beige. Fand ich dann ganz cool, hab's gemacht und hab dann festgestellt, das offizielle Games Workshop Farbschema für Skaven ist Rot-Beige. Und dann habe ich mir gedacht, fuck it, jetzt ziehst du es einfach durch, mach's ein bisschen anders.
Wie konnte das nur passieren? Ja, ich find's echt schwierig, so, weil wenn ich mir die ganzen Herzogtümer ansehe, ist halt, also mich sprechen da so ein paar an, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dann hat man so irgendwie das Problem, dann findet man das irgendwie lore-mäßig ganz interessant oder so vom Ding her, ne? Herzogtum X, sag ich mal, aber das Farbschema ist dann scheiße oder sagt mir nicht so zu. Und ich will ja nicht sagen, so, oh, ich mache jetzt hier Moussillon und so, und aber das Farbschema ist halt ein anderes, weil das Original finde ich kacke, zum Beispiel. Ja. Ist halt so, das ist ja auch scheiße. So, dann habe ich kurz überlegt, irgendwie auch was Eigenes zu machen und ich weiß es nicht.
Ja, das ist natürlich auch bei Bretonen noch den Ausweg, der so ziemlich der schwierigste ist, den es gibt wahrscheinlich, bemaltechnisch, dass ja jeder Ritter aus seiner eigenen Region kommt und dann...
Das soll es ja auch werden. Das ist ja das Ziel meiner Armee. Aber dennoch möchte ich gerne meinen Anführer, meinen Herzog, von dem ich eben gesprochen habe, der soll natürlich aus Herzogtum X kommen.
Ja.
So den Hut aufhaben.
Lauenburg.
Und Lauenburg. Aller.
Ja, aber verstehe.
Also und die ganzen Bogenschützen und die Men-at-Arms und sowas alles, die sollen schon an den Herzog angeschlossen sein, also so von ihm, also seine Vasallen quasi sein. Und die ganzen Ritter, einfach so ein zusammengewürfelter Haufen wie so eine Fahrgemeinschaft. So, wir schließen uns jetzt da mal an.
Aber dann mach doch rot-gelb. Also ich finde, das kannst du so gut malen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da ein bestehendes Herzogtum gibt, aber ich finde, das sieht einfach cool aus. Ist ja natürlich die Frage, ob du schon wieder rot-gelb machen willst, aber...
Ding ist, ich mag das. Ich mag das ja und ich habe schon ein paar Mal überlegt, da bist du so, ja, easy.
Ja,
und dann dachte ich mir, ja, aber vielleicht machst du doch lieber was Neues. Einfach nur, um Abwechslung zu haben, aber ja, wahrscheinlich wird es auf rot-gelb gefädelt rauslaufen.
Ich finde, das ist der Zeitpunkt, wo wir wieder eine Instagram-Umfrage machen müssen.
Düm, düm, düm. Ja,
wir,
okay,
brauchen so einen, wir brauchen einen Jingle für Instagram.
Nach dieser Folge veröffentlichen wir eine Umfrage, Leute. Wie soll Grabowski seinen Namen hier malen?
Aber nach der Aufnahme, ne? Nicht nach Release, weil sonst wird die noch
verrückt. Ja, ja.
Nach der Aufnahme. Jetzt. Also.
Wir dürfen das nachher nicht sagen. Dieser Podcast muss zeitlos sein. Nach der Aufnahme macht jemand eine Umfrage. Und dann wird Grabowski
genau,
dazu
nach,
gezwungen,
nach der Aufnahme
in Farben zu malen.
Und vielleicht.
Schwarz-schwarz vielleicht einfach.
Ja, genau. Oder einfach nur weiß. Einmal weiße Wandfarbe, reintunken, fertig.
Weiß mit schwarzen Outlines. Als wären das so Comicfiguren.
Ja, ganz toll. Das liebe ich ja richtig. Das finde ich richtig klasse. Das, genau. Nee, weiß ich nicht. Nee, aber lass uns gerne so eine Umfrage machen. Ich habe keinen Bock. Ich merke schon wieder, das ist jetzt was, das ist was, was ich entscheiden müsste und ich habe keinen Bock, irgendwas zu entscheiden. Also habe ich eher vor, das zu lassen. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Seit Monaten.
Ja, super.
Also bitte.
Einfach was, die Mehrheit entscheiden lassen. Das funktioniert ja immer super insgesamt, auch bei der Politik.
Jetzt kommen wir schon wieder zu dem Thema. Das weiß ich jetzt nicht so, aber vielleicht sollten wir das an anderer Stelle besprechen.
So, nachdem wir das Chaos jetzt hinter uns gebracht haben von unserem Hobby-Progress, ja, würde ich mal sagen, wir steigen ins Thema ein. Nämlich ja, das dun, 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 Chaos.
Als kleiner Reminder, nochmal kurzer Recap, was ist Chaos? In Folge 2 hat Grabowski schon mal ein bisschen was erzählt. Und wenn ihr das nicht gehört habt oder vergessen habt, dann habt ihr eigentlich Pech, weil das ist jetzt wirklich nur ganz kurz. Das Chaos ist eine Macht aus dem Warp. Es gibt mehrere Götter des Chaos. Die großen Bekannten sind Nurgle, Tsinch, Slaanesh und Khorne. Nurgle steht so für Verfall, aber auch Leben, so Krankheit, Pilze, Rost, der ganze Kram.
Krankheit, Pilze, Gammel, aber auch die Freude des Lebens.
Ja, Väterchen Nurgle, ne, das, da gibt's keinen Tod. Da erwächst immer was Neues.
Auch dazu, also haben wir auch Nurgle und seinen Garten der Freude, wo er sein Süppchen kocht, dazu haben wir auch eine Folge mal gemacht bei Bin. Und die war auch sehr gut. Das war auch eine der ersten Folgen.
Damals, als ihr noch nicht Mainstream wart.
Nee, als wir noch gesoffen haben wie die Kesselflicker. Das war echt ein bisschen kriminell. Aber war gut. War gut. Die Resonanz war auch sehr gut, das weiß ich noch. Ich glaube, die Resonanz war so, Zeit, dass uns eine Kiste Bier geschickt wurde oder so ein Scheiß.
Wir hatten ja nichts.
Wir hatten ja nichts, genau.
Der nächste hier, Slaanesh, ist so, ja, würde ich mal sagen, der Gott der Sünde, der Versuchung. Also ein bisschen, meiner Meinung nach, stellt es so die Sünden in der Bibel dar. Bei den Figuren von GW wird es hauptsächlich immer so ein bisschen so dargestellt mit so, ja, SM-Dämonen, die mehrgeschlechtlich sind oder so. Aber gleich, es geht ja, aber da auch
so
um
Völlerei, ne?
Genau, Völlerei gibt es mittlerweile auch ein paar Figuren, ja, aber es geht ja auch so, ne, gute, um Gier, ja, Völlerei, um Druck nehmen. Hm. Also total hedonistisch auch einfach, würde ich sagen.
Aber ganz kurz, ich weiß gerade leider nicht, wie dieses Age of Sigmar Modell heißt. Für Hedonists of Slaanesh heißen die da ja, glaube ich, ne? Also die Fraktion. Diesen Prunkwagen oder was das ist, sage ich jetzt mal, mit diesem dicken Dämon-Mensch irgendwas Typ da drauf, mit diesem Anführer. Also wegen Völlerei halt, ne? Also ein wunderschönes Modell. Also finde ich wirklich richtig geil. So.
Auf alle Fälle.
Wenn da keine Base drunter ist, sondern irgendwie so ein Mini-Diorama Centerpiece, aber sowas von. Also richtig, ja, gut.
Tsinch steht so für, ja, wie kann man sagen, arkanes Wissen, geheimes Wissen, Intrigen, Pläne,
Masterarbeit.
Ich stelle mir da immer so einen Zauberer vor, der hat so ein Buch zu viel gelesen und dann ist Big Brain, aber besser kann ich das, glaube ich, nicht
sagen. Irgendwas ist da oben durchgebrannt und ja.
Drittes Auge ist erwacht, so.
Genau. Es gibt ja einen Herrscher des Wandels, den, ach fuck, wie hieß er?
Kairos.
Den zweiköpfigen. Ja, Kairos, ne? Ja.
Ja.
Und der eine Kopf erzählt dir die ganze Zeit nur Scheiße und der andere erzählt dir die Wahrheit. Aber du weißt ja nicht, welcher ist. Und das haben die ganz gut. Also da ist Tsinch eigentlich ganz gut.
Das ist so, wie wenn ich mit euch beiden hier im Chat bin.
Ja, so ungefähr.
Oder ich weiß gar nicht, vielleicht ist Kairos auch, es gibt auch einen, der sieht nur die Zukunft und einer sieht nur die Vergangenheit, aber er sieht die Gegenwart nie. Das ist auch so ein, wenn man zu viel drüber nachdenkt, dann fängt das an, als würde man über das Universum nachdenken. Dann ist das so.
Dann kriegt er Kopfschmerzen, so wie Paul. Der kriegt auch Kopfschmerzen.
Für die, die es nicht wissen, Herrscher des Wandels ist ein Dämon. Aber das erzählen wir an anderer Stelle nochmal genauer. So, der letzte Gott, Khorne, eigentlich ganz einfach, simpel. Es geht um Gewalt, um Blut, um Schädel für den Schädelthron.
Und Ehre.
Und Ehre. Aber Korn ist es egal, wer stirbt, Hauptsache es wird gestorben. Also, der ist einfach richtig Metal, aber so nicht der intelligente Metal.
Nee, aber das macht ihn irgendwo auch so ein bisschen sozial, finde ich. So, Hauptsache es wird gestorben, scheißegal. Ne? Das Ding muss laufen. Wie es läuft, ist egal.
Ich würde sowieso sagen, keiner der Chaosgötter ist wirklich böse.
Nee, also ich finde, die haben eh immer zwei Seiten. Ne? Also, ohne jetzt zu weit auszuholen, ist ja zum Beispiel Nurgle ist ja zum Beispiel Gott der Pestilenz und des Siechtums und so, aber gleichzeitig ist er ja auch ein Gott des neuen Lebens sozusagen, weil aus jedem Tod entsteht ja ein neues Leben.
Ja, man merkt, du warst gerade auf Klo.
Das konnte sich Paul jetzt nicht verkneifen. Da gehst du einmal scheißen in der Aufnahme.
Das sind die Götter, darüber bestimmt an anderer Stelle nochmal ein bisschen mehr. Die Chaos-Energie strömt in die Welt bei Warhammer Fantasy einerseits durch die Chaos Gates und andererseits so ein bisschen, also einerseits kannst du so ein bisschen davon wie so eine Krankheit infiziert werden und andererseits eher auf so einer theologischen Ebene, würde ich fast sagen. Das Chaos hat großen Einfluss auf die Welt. Verschiedenste Lebewesen schließen sich dem Chaos an oder werden vom Chaos infiziert, sage ich mal. Und wir werden immer wieder über das Chaos reden, also ihr werdet darüber sicher immer mehr und mehr erfahren. Und heute erzählen wir euch in erster Linie über die Menschen, die sich dem Chaos anschließen.
Also die sterblichen Recken.
Genau. Und da fangen wir dann auch einfach direkt mit Nils an. Wir haben ja vorletztes Mal ein bisschen über die geografische Lage der Welt gesprochen. Und eigentlich geht's im Norden jetzt auch mit Nils los.
Da geht's ein bisschen rund, ne? Genau. Und zwar mit den Chaos-Barbaren. Das ist eine sehr, sehr interessante Fraktion, wie ich finde. Chaos-Barbaren waren schon immer so ein Begriff. Oder sind ja irgendwie die meisten sicherlich ein Begriff. Und bei mir war es aber so, dass die gesamte Fülle, sag ich mal so, dieses Themas dieser Fraktion so ein bisschen immer so da vorbeigegangen ist, weil ich die ganz lange einfach so als Knalltüten abgetan habe, die mich halt nicht so wirklich interessiert haben. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, mich damit beschäftigt zu haben. Generell, das Thema Fantasy ist ja gerade sehr, sehr hoch im Kurs bei mir. Und da lernt man dann auch mal immer wieder was Neues dazu und auch wieder neue Blickwinkel, sag ich mal, lernt man dann doch für sie kennen. Und zu den Chaos-Verbanden habe ich so ein bisschen was Allgemeines vorbereitet, mal so zusammengesucht. Und die Chaos-Barbaren sind halt Stämme der Nordmänner, die im Land des ewigen Eises leben und gerne mal Armeen des Chaos begleiten. Also die findet man eigentlich in jeder relativ soliden Chaos-Armee. Habe ich zumindest schon sehr oft auch auf dem Spieltisch gesehen. Lore-mäßig halt auch. Und wenn sie Visionen erhalten, im Normalfall von höherer Stelle, von einem der großen Chaosgötter oder einem Dämon oder wie auch immer, irgendeinem höheren Wesen, also höher als sie selber, was ein bisschen spirituell unterwegs ist, durchqueren sie gerne mal gefährliche Gebiete, wie die Ebene der Hunde, die Berge des Frosts und die verfluchte See, um als Chaoskrieger am Ende des Tages für ihre Götter kämpfen zu können und halt auch in das Reich des Chaos zu gelangen.
Ich weiß gar nicht, also ich habe mich mit Chaos-Barbaren nie so beschäftigt, aber ich kenne die halt von dem PC-Spiel, von dem Total War Warhammer-Spiel. Und da sind das ja die Norskar und die beten ja auch die Chaosgötter an, haben aber andere Namen für die. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wenn man die Norskar da spielt, da sind das dann zum Beispiel nicht Kornögel, Slanesh und Zinsch. Da sind das dann irgendwie die Krähe, der Hund, ich weiß gar nicht mehr, die Kröte, glaube ich. Und das sind im Endeffekt die Chaosgötter, aber sie haben halt andere Namen dafür. Ich weiß gar nicht, wie das so im...
Also Tabletop. Es ist ja so, dass halt die Barbarenstämme, beziehungsweise die Chaos-Barbaren werden halt in mehrere Stämme unterteilt. Da wäre ich jetzt gleich auch noch zu gekommen, aber ich kann das ja mal vorziehen. Und zwar gibt es halt die drei großen, das sind die Norse, die Hung und die Kurgan. Das sind so die drei großen Rubriken, sage ich mal, die Major Zones quasi so, sozusagen, die es da so gibt. Und dann werden die halt aber noch weiter unterteilt halt, ne? Da gibt's dann den Stamm des Hundes, ne? Das ist dann halt Korn, also ein Stamm, der halt Korn verehrt. Dann haben wir auch einen Stamm der Krähe, das sind dann Nörgel-Anhänger. Stamm des Adlers, das ist dann Sinch. Und den Stamm der Schlange, die finden halt Slanesh ganz toll. Und das geht dann auch noch weiter runter oder kann auch noch weiter runtergehen. Und also der Stamm des Hundes, wo die Barbaren gerne mal, wenn sie Vision haben, zum Beispiel durch die Ebene der Hunde streifen, um da Ruhm und Ehre zu ernten. Das ist halt das Gebiet dieses Stammes. Und die sind dafür bekannt, dass die unter anderem halt so riesige Wolfshunde züchten. Und die sind als Chaoshunde dann halt bekannt. Und die werden halt als relativ groß beschrieben, also 4 Fuß. Ungefähr 4 Fuß groß. Nur fürs Verständnis, 4 Fuß sind 1,20 Meter. circa 1,20 Meter.
Ich bin dir so dankbar, das ist halt, dass du so europäische Maßeinheiten benutzt.
Genau. Kommen wir nochmal gerade zu der Landschaft. So, die Landschaft, in der sie leben, die ist halt kalt, mit klaffenden Abgründen durchzogen und von Warpsteinstaub verformt, der da hin und her strömt. Das finde ich halt ziemlich geil, dass dieser Warpstein, wenn auch in seiner Staubvariante, also die Umgebung, die Geografie beeinflusst, also so generell Land und Leute vor nichts halt Halt macht, dass halt alles im Wandel ist dadurch. Also so beeinflusst wird, dass es halt zu krassen Mutationen führt, zum Beispiel umso weiter man nach Norden kommt und solche Sachen halt, ne? Also es dann eher anzutreffen ist und auch stinknormal ist für die Leute. So.
Nee, das hatte ich ja halt auch in den vierten Buch bei Felix und Gotrek sind die ja auch in den Chaoswüsten. Und da wird halt auch immer beschrieben, da fliegen die ja zum Beispiel mit einem Zwergenluftschiff durch die Gegend und ein Skaven versteckt sich außerhalb des Luftschiffs und der mutiert dann auch, weil er die ganze Zeit diesen Warpsteinstaub, der da durch die Gegend fliegt, einatmet. Und das ist halt auch, ich finde das auch ziemlich cool. Ich meine, das ist ja offensichtlich einfach eine Variation von Radioaktivität. Die da irgendwie.
Voll, aber in mindestens 8-fach vorgespult. Von der Schnelligkeit
das her. Auf jeden Fall.
Also nicht über so einen langen Zeitraum, sondern das Luftschiff landet irgendwie. Gestern war es noch eine kleine Ratte, die da hing, und jetzt ist es irgendwie ein Rattenoger, der dir den Schädel einschlägt oder sowas.
Ja, ja, und man kriegt ja auch keinen Krebs, sondern man wird einfach super muskulös.
Das ist halt auch richtig gut, ne? Also da stelle ich mir Schlimmeres vor.
Radioaktivität in cool sozusagen.
Radioaktivität in cool, ganz genau, ne? Einmal schön verlängertes Wochenende ab an Nordkap und schon hast du ein 56er Bizeps, wenn du zurückkommst halt. Vielleicht noch ein Arm mehr, aber.
Kampfkoloss!
Kampfkoloss incoming, Alter. So sieht's aus, ne? Ja. Wo wir gerade bei Kampfkoloss sind, Chaosorbanen zeichnen sich halt durch ihre schiere Größe aus, also ihre körperliche Größe. Die sind halt alles solche Riesen im Normalfall. Muskulös und tragen halt meist Felle und sind bis unter das Dach zugehackt mit Tätowierungen. Das finde ich ganz geil. Nicht grundsätzlich, aber das findet man schon sehr oft, dass die halt schwer tätowiert sind mit wegen Stammesruhen, Symbolen, ja, irgendwelche Lobpreisungen an die jeweiligen Götter.
Typische Crustpunks.
Wir sind Chaos-Terroristen, schwerstens tätowiert.
Ja, das stimmt, ne? Es gibt Parallelen auf jeden Fall, ne? Außer die Hauklötze wahrscheinlich. Genau, und viele sind halt von Mutationen gezeichnet, was ich halt eben schon meinte, umso weiter man nach Norden kommt, desto interessanter sehen die halt aus. Und die größte zivilisationsmäßige Errungenschaft der Chaosbahn ist halt ihre Waffenschmiedekunst. Also da haben sie relativ was auf dem Kasten. Und das Herstellen halt von großen Totems, meist aus Holz oder gern aus Holz, so große geschnitzte. Die Norse haben halt weitere Errungenschaften aufgrund ihres Zusammenlebens mit den Norsegard-Zwergen. Da kommt dann noch so ein bisschen externer Input mit dazu. Chaosorbanen überfallen halt dann dazu auch noch gerne Ortschaften im Imperium oder in Kartei oder Kathy, was?
Kartei ist das.
In den Kartei-Karten.
Das Warhammer-Asien.
Da gibt es dann nur Kartei-Leichen am Ende, ne?
Na.
Ja, und grundsätzlich betrachten sie Südlinge, also alles, was im Süden ist, als Feiglinge auf dem Schlachtfeld, weil die ja nicht ehrenhaft kämpfen können, das noch nie gemacht haben und auch wahrscheinlich niemals machen werden. Und das sind alles halt irgendwelche Flachpfeifen.
Klingt nach Schleswig-Holstein.
Ja, das ist halt wie im echten Leben. Das ist, kommt, ne? Das ist ja, das ist halt deren Sicht der Dinge auf die, ja, auf alle anderen, die nicht in, im Norden leben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du jetzt ein Barbar bist, der ganz im Norden lebt, also wie ganz, ganz oben, dass du dann andere Barbaren, die halt weiter südlich leben, auch scheiße findest. Vielleicht nicht genauso scheiße, aber ähnlich scheiße.
Nee, das auf jeden Fall. Je weiter man oben wohnt, desto besser ist man. Und alles unterhalb des Nordens, wo du wohnst, ist Süden. Alles Lappen.
So ein bisschen wie, wie mein Hund, der halt auf Krampf alles markieren muss. Jeden Grashalm. Ich bin besser, weil ich habe jetzt auf deine Pisse gepisst. So nach dem Motto. Wer weiß, es könnte sein. Die drei großen Chaos-Barbarenstämme, also in die die unterteilt werden, das hatte ich eben ja schon mal gesagt, die sind dann halt entweder nomadisch konstelliert, dass sie halt durch so die Chaoswüsten ziehen, oder halt feste Stamm oder relativ feste Stammesgebiete beanspruchen und dann eher dann sesshaft sind. Andere Horden des Chaos sind halt auch auf der Suche nach Krieg und Kampf, also die ziehen ähnlich wie Nomaden durch die Gegend und haben aber nur Bock auf Kasala, also die sind einfach nur auf Stress aus, während hingegen die eher nomadisch geprägten Barbaren auch gerne einfach mal ihr Leben so leben, wie sie es halt tun, relativ ruhig. Sicherlich gehen die auch keiner Konfrontation aus dem Weg und haben da auch so ein bisschen Bock drauf dann, wenn es dann dazu kommt, aber sind auch ganz happy, wenn die in Ruhe gelassen werden und einfach ihren eigenen Scheiß machen können und selber entscheiden können, wann hauen wir wem jetzt auf die Schnauze oder hauen wir überhaupt jemanden auf die Schnauze. Was auch noch ganz interessant ist, dass halt viele Chaos-Krieger und Chaos-Ritter aus den Reihen von Chaos-Barbaren abstammen, weil sie halt als junge Stammeskrieger sich halt auf den Weg nach Norden begeben, um da halt Ruhm und Ehre zu ernten und um sich beweisen zu können, um die Gunst ihrer Götter halt zu erlangen. Wenn sie zurückkehren, erfolgreich, herrschen sie unter Umständen auch so ein bisschen über ihre Stammesbrüder, aber auch nur auf der Tatsache, dass sie halt der stärkste Krieger sind in dem Moment, was sich halt auch jederzeit wieder ändern kann. Auf dieser Reise oder auf diesen Reisen kann halt auch grundsätzlich alles passieren. Also es ist kein Garant dafür, dass sie das halt hinkriegen, weil die erstmal alleine losziehen und dann, ja, alles kann, nichts muss. Aber in die Kriege geht es ja gleich dann nochmal ein bisschen, da will ich gar nicht so weit vorgreifen. Genau, und das wäre dann erstmal das zu den Chaos-Barbaren. An späterer Stelle also, oder späteren Folgen, wenn wir dann noch ein bisschen weiter drauf eingehen, weil das Thema ja noch sehr, sehr viel hergibt, worüber ich sehr froh bin. Und jetzt, Paul, ich hatte ja eben schon über die Barbaren gesprochen. Würdest du vielleicht weitermachen wollen mit den Kriegern?
Ja, genau. Das passt ja ganz gut, denn die Chaos-Krieger oder Warriors of Chaos rekrutieren sich ja größtenteils tatsächlich aus den Barbarenstämmen.
Also die ziehen sich im Endeffekt Klamotten an.
Ja, ganz so einfach Klamotten ist das ja nicht. Die Chaos-Krieger kriegen ganz speziell geschmiedete Rüstung als Belohnung für ihre Dienste von ihren Anführern meistens. Und ja, unter den Barbaren ist das halt schon so ein Status- und Rangsymbol, diese Rüstung. Irgendwann, wenn die Leute dann losziehen, auf ihre große Reise gehen, um ein Champion zu werden, kriegen die auch eine eigene Rüstung oder ne irgendwas mutiert oder sie schmieden sich da was selber und so. Also das ist schon nicht so ein dahergelaufenes Stück Metall wie vielleicht bei irgendwelchen Rittern oder so. Generell kann man sagen, sind die Chaoskrieger abtrünnige Menschen, die sich in irgendeiner Form dem Chaos zugehörig fühlen. Also sei es, ob sie jetzt direkt aus irgendwelchen Stämmen kommen, die das Chaos anbeten. Es kann aber genauso gut einfach jemand sein, der in den Ländereien des Imperiums, Bretonia oder wo wie auch immer lebt und tief in sich spürt, dass er irgendwie sich dem Chaos anschließen muss. Das ist irgendwie ganz interessant geschrieben in den Texten, die ich so gelesen habe. Und die Leute machen sich dann alleine auf so eine Reise. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie
Happe Kerkeling, der so auf den Pilgerweg geht, um dann Chaoskrieger zu
auf den Jakobsweg.
Okay, das ja, ist ich ein sehr schöner Vergleich. An so einen Ronin, an so einen Lonely Samurai, der irgendwie sein Ding macht. Oder Ash Ketchum, der von Stadt zu Stadt zieht und immer gegen den stärksten Trainer kämpft.
Oder wie ein bekannter Held aus Kindertagen, der sich auf die Suche nach allen Dragon Balls begibt.
Alles Chaoskrieger. Harpe Kerkeling.
Alles Chaoskrieger.
Son Goku.
Hallo? Son Goku hat einen Schwanz. So einen Affenschwanz. Mutation.
Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals Harpe Kerkeling und Son Goku in einem Satz erwähnt würde.
Jetzt ist es passiert.
Im Laufe ihrer Reise verändern sich die Krieger des Chaos immer mehr. Also irgendwann kann man fast gar nicht mehr davon sprechen, dass sie noch richtige Menschen sind. Sie brauchen keine Nahrung mehr, kein Wasser, kein Schlaf, sondern werden direkt sozusagen vom Chaos genährt. Sie sind übermenschlich stark, kriegen irgendwie Tentakeln, Hörner, Schuppen und werden übernatürliche Krieger. Und irgendwann kann es halt auch sein, dass sie richtig aufsteigen und Champions oder gar Dämonenprinzen werden. Unter ihnen gibt es noch so verschiedene Positionen. Es gibt die klassischen Chaoskrieger als Infanterie. Dann gibt es Chaosritter, welche, die sich besonders bewährt haben und auf Chaosrössern, mutierten Schlachtpferden, könnte man fast sagen, reiten. Oder Chaoskrieger, die mit Streitwegen unterwegs sind, so ein bisschen klassisch wie in Rom, gezogen von Chaoshunden oder auch Chaosrössern. Viele von ihnen sind generell loyal dem Chaos an sich gegenüber, aber einige schließen sich auch ganz explizit einer der Gottheiten an. Also zum Beispiel die, die sich Korn anschließen, sind besonders brutal und aggressiv, kämpfen irgendwie mit Doppelwaffen oder mit Äxten. Diejenigen, die sich Tzeentch anschließen, da geht's dann mehr um Magie, die haben irgendwie magisch beeinflusste Rüstung.
Die lesen gerne.
Lesen gerne Bücher. die sich Slaanesh anschließen, da geht's klar um Hedonismus in irgendeiner Weise, aber auch, irgendwie so ein bisschen Illusion.
Ja, Perfektion wahrscheinlich auch. Leute, die ihre Kampfkünste perfektionieren wollen und so, die sich dann Slaanesh anschließen.
Ja, ganz wie bei 40k in Heresy, ne?
Mhm.
Ja, und als letztes natürlich Leute, die sich Nurgle anschließen. Die werden dann halt besonders widerstandsfähig, nahezu unsterblich eigentlich. Und in großen Chaos-Armeen sind die Chaos-Krieger immer sozusagen die Elite-Einheiten. Sie sind nicht das allgemeine Fußvolk, sondern, wenn man es vielleicht mit den Bretonen vergleichen will, so wie die Ritter. Nur einmal kurz, um sie zu erwähnen. Es gibt so bekanntere Regimenter. Da habe ich mir jetzt einfach ein paar rausgesucht, um mal kurz aufzuzeigen, was es so da an der Diversität gibt. Also zum Beispiel gibt es die Feuergeborenen, die sich Tzeentch verschrieben haben, die besonders viel irgendwie mit arkanen Zaubereien arbeiten. Oder die Spiegelgarde, die Slaanesh anbeten und besonders schimmernde Rüstung haben. Und es ist fast unmöglich, irgendwie sie zu treffen, weil die einfach so reflektierend sind.
Bei Total War Warhammer gibt es sie nämlich auch als Regiment. Da gibt es diese Regiments of Renown, das sind halt so berühmte Regimenter. Und da gibt es auch die Mirror Guard. Und das sind halt auch Chaoskrieger in so, im Endeffekt in so Spiegelrüstungen, die super hohen Widerstand gegen Beschuss haben. Weil sie einfach schlecht beschossen werden können, weil sie die ganze Zeit ihre Gegner blenden.
Ja.
Ich habe mal direkt eine Frage bezüglich Chaoskrieger.
Bitte. Also,
ganz blöd, aber du bist ja Spezi, was das Thema angeht. Und zwar, die werden ja sehr oft dargestellt, so boxartmäßig, in schwarzen Rüstungen. Ist das Platz, also hat das so eine, ich sag mal, platzhaltende Funktion einfach nur, um das zu unterstreichen, dass das erstmal, also schwarze Rüstung steht es fürs ungeteilte Chaos, weil Archon zum Beispiel, der turnt ja auch auf seinem Reitvieh mit der schwarzen Rüstung rum und bei 40k ist ja auch so, schwarze Rüstung, Chaos Space Marines, weiß man ja gleich Bescheid eigentlich so, ja, ne?
Okay. Genau, also das hast du eigentlich schon ganz gut irgendwie zusammengefasst. Das sind halt diejenigen, die Chaos Undivided folgen, also dem ungeteilten Chaos so.
Ja, cool. Genau. Okay, cool. Hätte ja sein können, dass es da nochmal eine andere Bedeutung hat oder irgendwie oder andere Bewandtnis oder sowas. Aber das ist ja so, okay, gut.
Damit GW sich noch was ausdenken muss.
Fatal. Ja, ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, nicht die attraktivste Wahl für Chaoskrieger-Farbschemata, die ich treffen würde, weil ich habe schon so viele richtig geil bemalte Chaoskrieger gesehen, so Nurgle-Thema zum Beispiel. Also, da würde ich einen Teufel tun und die einfach nur schwarz anmalen.
Ach, ich finde die witzlos. Die klassischen Chaoskrieger so in schwarz und so Bronze oder Gold finde ich eigentlich schon ganz cool. wenn die dann so als
ja, gut sehen die aus, aber also.
Ja, also ich habe auch lange so gedacht wie Nils, aber dann habe ich von Adrian Smith das Chaos Warriors Artwork gesehen.
Okay.
Und meine Güte, das holt mich richtig ab. Und da sind die ganz klassisch, also schwarze Rüstung, aber halt metallisch glänzend schwarze Rüstung mit silbernen ja, okay. und goldenen Akzenten. Mhm. Also, wenn ich mir die holen würde, würde ich die, glaube ich, auch so anmalen. Und dann nur so ein paar, dann mal hier Nörgel oder wie auch immer so zwischendurch.
Mhm.
Aber ob man es so gut hinbekommt wie so ein Artwork, ne? Ist ja auch immer die Frage.
Da mache ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken bei dir.
Aber genau, um irgendwie drauf zurückzukommen, das sind Chaoskrieger. Ne? Also du kannst hier von den südlichsten Landen der alten Welt bis ganz oben aus dem Norden können die kommen und die machen ihre Pilgerreise, um immer weiter aufzusteigen und schließen sich halt irgendwann halt auch welchen der großen Streitkräfte des Chaos an und versuchen sich dazu verwirklichen, könnte man so sagen.
Es sind einfach nur unverstandene Kinder, die einfach nur ihren Weg im Leben gehen wollen. Ihren Weg im Leben.
Ja, das sind richtige High-Performer.
Ja, die geben immer 110%. Die bleiben halt auch,
ja.
wenn mal wieder Überstunden angesagt sind. Hauptsache, die kriegen ein paar Köpfe geliefert.
Ja, und dann können wir gleich übergehen zur nächsten Variation, sag ich mal, der Chaos-Anbeter. Und zwar den Kulten. Jeremy, was hast du uns zu erzählen?
Also, ich habe was zu erzählen über eben Kulte des Chaos. Und das ist ja im Gegensatz zu dem, was ihr bis jetzt besprochen habt, was ja mehr so militärische Kräfte waren, sind das ja eher teilweise auch militärische Kräfte, teilweise aber auch eher so indoktrinierende Kräfte. Ich fange das Ganze mal an mit einem Zitat von Hexenjäger Rudolfus Mann. Und das ist, die Frage ist nicht, wie ich die unschuldigen Bürger des Imperiums von den Anbietern des Chaos unterscheiden kann. Die Frage ist, wie viele ich verbrennen kann. Und das unterstreicht, glaube ich, ganz gut, was für eine Gefahr Chaoskulte gerade im Imperium darstellen. Es geht halt im Großteil so um das Imperium der Menschheit, weil die Menschen halt nun mal sehr empfangsfähig sind für das Chaos. Und das muss man sich eben vor Augen halten. Das heißt, die Gefahren des Chaos sind halt nicht nur irgendwelche 2 Meter großen, schwarz gepanzerten, krassen Dudes, die einem mit ihrer Axt den Schädel einschlagen, sondern das geht halt auch von der, wie man so schön sagt, Mitte der Gesellschaft aus. Viele Leute im Imperium, und ich meine, das Imperium in Warhammer Fantasy ist nicht so schlimm wie das Imperium in Warhammer 40k, aber es ist trotzdem für die meisten Leute wahrscheinlich ein Scheißplatz zu leben. Wenn die das Versprechen von ein bisschen Macht bekommen oder verzweifelt genug sind, dann geben die gerne ihre Seele dafür her, dass es ihnen ein bisschen besser geht. Es zieht sich halt durch die Gesamtheit der Gesellschaft des Imperiums und eigentlich gibt's also 2 Lager, die besonders anfällig sind für das Chaos im Imperium. Wobei das wahrscheinlich auch die 2 Lager sind, die es am meisten im Imperium gibt. Das sind eben die reichen, mächtigen Personen, die einfach aus Langeweile, weil sie so dekadent sind, irgendwann von was Spannendem hören, was Verbotenem hören, eben dem Chaos. Also das wird ja in Warhammer Fantasy auch nicht so verkauft als das Chaos, sondern so nach dem Motto, hey, hast du eigentlich schon mal, ich weiß, du peitscht gerne Ziegen aus, aber hast du schon mal davon gehört, von diesem Buch, wo drin steht, wie man Ziegen richtig auspeitscht? Die neigen eben dazu und gerade auch Arme und Verzweifelte, also so der Großteil der imperialen Bevölkerung neigt halt auch dazu, dem Chaos huldig zu werden, weil die halt im Endeffekt prädestiniert dafür sind. Die leben ein Leben in Armut, in Krankheit, Frust darüber, dass sie überhaupt nicht wissen, was in dieser Gesellschaft überhaupt abgeht. Die sind neugierig, die wollen neue Sachen erleben oder die sind einfach wütend oder wollen eine Revolution anzetteln. Und das sind ja alles so Aspekte, die man tatsächlich auch den Chaosgöttern zuordnen kann. Das wäre zum Beispiel bei Armut und Krankheit wäre es dann Nörgel. Bei Frust Slaanesh, zum Beispiel Frust darüber, dass man irgendwas gut kann, aber durch seinen Stand nicht erlaubt wird, dass man sich da drin perfektionieren kann. Die Neugier, die natürlich ein Aspekt von Siege ist, dass man mehr Wissen erlangen will oder halt Wut oder eine gesellschaftliche Revolution, die halt Korn anzieht, weil Korn ist einfach gern sieht, wenn Gewalt passiert. Und diese Kulte, die es eben gibt, also es gibt davon ziemlich viel im Imperium und die konkurrieren auch gerne miteinander. Weil klar, das sind Kulte des Chaos, aber die Chaosgötter konkurrieren untereinander eben auch um ihre Anbeter sozusagen.
Macht ja auch voll Sinn, ne? Weil die Gebete und Opferrituale und so, die nähern ja natürlich die Macht und den Bestand, also den Erhalt der Götter ja auch nochmal.
Natürlich, das ist das ja. Also wenn jemand wegen einem Siechtum, weil die Tochter ist krank und es gibt einfach keine Möglichkeit, die zu heilen oder es ist zu teuer, die zu heilen, dann...
Das ist zu teuer, die zu heilen. Wir würden ja gerne, aber...
Dann wird diese Person vielleicht frustriert und dann fängt die vielleicht an zu sagen, warum trifft es meine Tochter? Warum trifft es nicht die Tochter des anderen? Und dann ist halt...
Warum trifft es nicht die Tochter meiner Frau? Scheiße. Ja.
Dann hört halt Nörgel zu. Chaosgötter allgemein leben ja einfach davon, dass sie angebetet werden. Natürlich konkurrieren die um die Anbetung ihrer Anhänger. Und es gibt da eben verschiedene Arten von Kulten. Es gibt eben welche, die versteckt von der Außenwelt agieren müssen. Die sind isoliert, die sind klein. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, ein Zusammenschluss von drei Familien, die deren, wie gesagt, deren Kinder irgendwie krank sind, die zu Nörgel gefunden haben und das halt verstecken müssen. Es gibt aber auch Kulte, die mehrere hundert Mitglieder haben. Da gibt es zum Beispiel als Beispiel den Kult der Sinnesfreuden oder den Kult der lilafarbenen Hand oder der purpurnen Hand. Haben eine straffe Hierarchie oft und den Mitgliedern, gerade den aus den unteren Rängen, denen ist gar nicht so bewusst, was sie da tun. Das ist dann halt der Vater, der seine Tochter vor einer Krankheit retten will. Der rafft aber überhaupt nicht, dass er gerade vielleicht im Begriff ist, eine riesige Seuche in der Stadt zu verbreiten.
Wäre natürlich ein bisschen ironisch, wenn seine Tochter genau an der Seuche erkrankt und dann trotzdem das Zeit hier segnet.
Ja, natürlich. Also das ist ja vielleicht auch, vielleicht wird ihm dann gesagt, ja, es gibt hier einen gesegneten Brunnen Nörgels. Und Nörgel ist der Gott der Auferstehung und der Resistenz. Und du musst deine Tochter nur da reintunken und dann wird die wieder gesund. Und was passiert? Der tunkt seine pestkranke Tochter in den Brunnen und dann haben es halt bald alle, ne? Das Problem ist halt auch, wenn man erstmal in so einem Kult ist, dann ist es halt auch super schwierig, da rauszukommen, weil du kannst zu den Autoritäten gehen des Imperiums. Das Problem ist aber, dass du, wenn du petzt, was dieser Kult tut, wirst du halt schon als Kultmitglied identifiziert. Also trifft die Strafe genauso hart wie die anderen Kultmitglieder. Ein Hexenjäger macht keinen Unterschied, ob du sagst, ja, ich bin hier in einem Kult, der eine Krankheit verbreitet und ich habe langsam das Gefühl, das ist nicht so richtig, sondern der sieht halt einen Nörgel-Anhänger, der seinen Kult verrät aus irgendwelchen Gründen und dann landest du halt auch auf dem Scheiterhaufen.
Der sieht seinen Bodycorn wachsen, denkt sich, ah.
Ja, erstens das. Wahrscheinlich kriegt er wie so Telefonisten, bekommt er wahrscheinlich für jeden abgeschlossenen, also... Telefonisten bekommen für jeden abgeschlossenen Auftrag, bekommen die Geld. Der bekommt für jeden verbrannten Typen wahrscheinlich ein bisschen Geld.
Was ja auch ein abgeschlossener Auftrag ist.
Ja, natürlich. Im Gegensatz zu Chaosbarbaren und Chaoskriegern, die natürlich versuchen, die Macht im Land zu zerschlagen, versuchen Chaoskulte im Verborgenen die Gesellschaft zu unterwandern und dadurch halt mehr und mehr Anhänger für die Mächte des Chaos zu gewinnen. Das ist zum Beispiel, wenn, wieder mit Nörgel, Nörgel ist einfach ein gutes Beispiel, wenn eine imperiale Stadt belagert wird, beispielsweise ein Heiler ist im Nörgelkult und dieser Heiler fängt einfach an, verletzte Soldaten zu behandeln und er infiziert sie mit einer Seuche, dann schwächt er natürlich die Verteidigung der Stadt und dadurch haben es dann die angreifenden Truppen, zum Beispiel Chaosbarbaren oder Chaoskrieger, viel leichter in der Stadt einzufallen. Da ich jetzt so viel von Nörgel geredet habe, muss ich natürlich auf die einzelnen Kulte der einzelnen Gottheiten eingehen, wo man zum Beispiel sagen kann, Kornkulte sind eher selten, weil Korn halt Lust an Mord hat und wenn man versucht, versteckt einen Kult aufzubauen, aber zum Beispiel jeden Tag jemanden opfern muss, dann wird das ziemlich schwierig. Da kommen die Autoritäten ziemlich schnell drauf, wenn du jetzt in deinem Stadtviertel plötzlich anfängst, jeden Tag irgendwen umzubringen. Deswegen, das sind eher so marodierende Banden. Also das sind da gar nicht so Kulte in dem Sinne, dass sie innerhalb einer Stadt sitzen und da versuchen, irgendwas zu machen, sondern die ziehen eher so im Land um die Stadt herum und überfallen da zum Beispiel Höfe. Dann gibt es eben Nörgelkulte, die sind besonders in der armen Bevölkerung verbreitet, weil die eben Krankheit, Siechtum, sowas ist für die anziehen, beziehungsweise daraus schöpfen die halt ihre Kraft, dass halt arme Leute in armen Verhältnissen aufwachsen und die dann einfach leichte Opfer sind für Angehörige des Nörgelkults, die denen dann Heilung versprechen. Dann gibt's noch Slanisch-Kulte, die sind oft in der Oberschicht verankert. Das sind halt so diese typischen, wenn man es klischeehaft sagen will, Bumsi-Bumsi-Kulte. Ne? Das sind so die koksenden, reichen Architekten, die sich langweilen in ihrem Leben. Und dann gibt's noch die Zinsch-Kulte, die sind gerade beliebt unter so Freidenkern im Imperium, Leuten, die Gesetze auch hinterfragen, die eben nicht in diesem starren Korsett, was das Imperium ihnen vorgibt, leben wollen. Gelehrte und besonders Magier. Also Magier, die sich über ein gewisses Thema irgendwie informieren wollen und dann das klassische Beispiel, was man so sagen würde, wäre jemand, der sich mit Okkultismus beschäftigen will und dann im Necronomicon liest. Das wäre sowas, was so ein Zinsch-Anhänger tun würde, der halt einfach nach Wissen strebt, aber einen Schritt zu weit geht und da dann plötzlich eine Erkenntnis bekommt, die nicht gesund für ihn oder für die Gesellschaft ist. Und dann gibt's eben ein paar bekanntere Kulte. Das wäre zum Beispiel der, wie eben erwähnte, Kult der Violetten oder der Lila Hand. Das ist ein Zinsch-Kult, der sich so ein bisschen wie so autonome Zellen aufbaut. Das heißt, es gibt im ganzen Imperium sehr viele kleine Zellen, die das Ziel haben, das Imperium zu stürzen. Die operieren vollkommen unabhängig voneinander, auch stadtintern. Also es gibt halt auch innerhalb von Städten gibt's mehrere kleine Zellen, die kennen sich aber nicht. Und die einzelnen Mitglieder wissen auch immer nur so viel, also zumindest die niedrigeren Mitglieder, wie sie wissen müssen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und das ist halt so eine Art von Selbstschutz, falls ein Mitglied der Zelle gefangen genommen wird, dass es halt die anderen Mitglieder nicht verraten kann. Die versuchen eben, Mitglieder in hohen Positionen der Gesellschaft zu verankern, gerade auch in kirchlichen Positionen, in der Kirche von Sigmar und von Ulrich. Und die haben tatsächlich auch schon einiges geschafft. Zum Beispiel versuchten die Boris Wüterich umzubringen, wo ich erstmal ein bisschen suchen musste, weil ich kannte ihn nur unter Boris Todbringer, aber das ist der englische Name. Auf Deutsch heißt er tatsächlich Boris Wüterich.
Ich glaube, ich werde mich genau so nächste Folge vorstellen.
Aber ich bin Grabowski.
Finde ich viel besser als Kopfschächter Grabowski ist Wüterich Grabowski.
Das war eben der Kurfürst von Mittelland. Und sie haben auch versucht, Imperator Karl Franz, den haben wir, glaube ich, noch nicht behandelt, aber es ist halt im Endeffekt der moderne und auch so der bekannteste Imperator des Imperiums nach Sigmar. Den haben sie versucht, durch einen Doppelgänger zu ersetzen. Ist aber leider beides schiefgegangen. Was sie aber geschafft haben, ist im Reichland eine komplette imperiale Einheit zum Beispiel zu unterwandern, indem sie Soldaten in diese Einheit eingeschleust haben und dann einen Kriegerkodex gepredigt haben, weil man muss bedenken, das Reichland und gerade Marienburg, das ist eine andere Stadt im Imperium, die sind wahnsinnig verfeindet, das ist so ein bisschen wie Düsseldorf und Köln, nur dass es tatsächlich Krieg zwischen den beiden gibt. Und die haben denen eben diesen Kriegerkodex gepredigt, wo sie halt gesagt haben, so, ja, es kann doch nicht sein, wir leben hier im Imperium, klar, aber ihr seid Reichländer, ihr könnt doch nicht für Marienburg kämpfen, ihr könnt doch nicht mit denen auf einer Seite stehen. Und die haben eben eine komplette imperiale Einheit aus Reichland dazu gebracht, einfach marodierend durch Nullen und Marienburg zu ziehen, bis sie dann vernichtet wurden. Eben speziell beim Kult der Violetten Hand gibt's eben in jeder Region einen Magister, der 9 Assistenten unter sich hat. 9 ist eben die heilige Nummer von Zinsch. Unter diesen 9 Assistenten gibt es eben 3 Ordos, kennt man vielleicht aus 40k. Diese 3 Ordos werden halt immer jeweils von 3 der 9 Assistenten geleitet. Es gibt den Ordo, und verzeih mir, dass ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen kann, Impedimantre. Das ist im Endeffekt der Finanzierungsarm dieser Zelle. Die müssen zum Beispiel mit Banditen verhandeln, damit sie Kohle rankriegen, dadurch, dass die Banditen irgendwelche Leute überfallen. Das Problem ist halt einfach, Banditen wollen wirklich absolut nichts mit Hexenjägern zu tun haben. Weil Banditen werden von Autoritäten des Imperiums verfolgt, aber es ist was anderes, ob du von einem imperialen Bullen im Endeffekt verfolgt wirst oder von einem Hexenjäger. Weil ein imperialer Bulle nimmt dich fest, ein Hexenjäger erschießt dich und deine komplette Familie.
Und vielleicht noch die Leute, die noch nebenbei stehen, nur zugeguckt haben.
Mit einem Hexenjäger im Imperium will man wirklich nichts zu tun haben. Die haben übrigens auch dumme Hüte. Ich sag's nur. Ordo Montique gibt's noch.
Da muss ich einhaken. Die sehen schon ziemlich cool aus, finde ich.
Muss ich so akzeptieren, weil wir einen Podcast haben?
Nein, im Ganzen sehen die schon ganz cool aus. Das passt richtig gut mit den Hüten, so dieses Gründerväter-Ding.
Das ist tatsächlich auch cool. Die sehen halt aus wie Puritaner. Das ist schon ganz cool. Aber ich weiß auch nicht, was Warhammer hat mit diesen hohen Hüten. Aber bitte, Grabowski, du magst die Hüte von Puritaner. Das werde ich mir merken. Dann kriegst du zu Weihnachten wahrscheinlich so einen Hut geschenkt.
Geil. Und zum Geburtstag bitte noch ein Dreispitz.
Und dann bekommst du noch eine Ausgabe des Hexenhammers, damit da auch was zu tun ist.
Sehr gut, sehr gut.
Genau, dann gibt's noch den Ordo Montique. Der ist im Endeffekt einfach nur dazu da, zu rekrutieren. Das sind im Endeffekt Schlägertypen des Kultes. Die rekrutieren und die sorgen dafür, dass Leute, die nicht rekrutiert werden, stillschweigen über den Kult bewahren. Also sprich, entweder werden die erpresst oder sie werden umgebracht. Und dann gibt's noch den Ordo Terriblis. Das ist meiner Meinung nach der interessanteste Teil dieses Kultes, weil die leiten Forschung und Rituale und die lehren die neuen Rekruten im Endeffekt irgendwelche Rituale und die verhandeln mit Dämonen. Es gibt halt von diesem Arm des Kultes in jeder Großstadt ein und die leiten alle verschiedenen Experimente. Das ist zum Beispiel in Nullen haben die im Endeffekt Community, also im Endeffekt waren es da Streetworker, weil die haben Community-Arbeit für die Mutanten in Nullen gefördert, damit die Mutanten sich organisieren und dabei helfen, das Imperium zu stürzen. Oder in Middenheim gibt's einen Arm des Kultes, der sich darauf spezialisiert hat, zu forschen, wie man eine Fusion aus Dämonologie und Nekromantie erstellen kann.
Geil, Zombie-Dämonen.
Ja, Zombie-Dämonen und Streetworker für Mutanten. Das finde ich auch ganz geil eigentlich. Also man muss das ja auch sehen, dass das sind ja dann keine so abgewrackten, buckeligen Typen, die da irgendwie durch die Gegend laufen und sagen, hey, da hast du nicht auch keinen Bock mehr aufs Imperium, lass das mal stürzen. Sondern die einfach zu Ausgestoßenen gehen und denen Hilfe anbieten und wahrscheinlich super nette Typen sind und denen einfach so ein bisschen politisches Bewusstsein im Endeffekt geben, damit die sich halt selber organisieren und eine Community aufbauen und einen Gegenpol zum Imperium aufbauen. Innerhalb des Zirkels treffen die sich im Endeffekt nur zweimal im Jahr. Also dieser innere Zirkel, dieser Magister und die neuen Assistenten, das ist einmal am Hexenstag und einmal in der Geheimnisnacht. Ansonsten wissen die auch gar nicht, wer die anderen Personen sind. Das hilft halt wieder der Verfolgung, also das hilft halt wieder gegen die Verfolgung des Imperiums. Die treffen sich halt immer an diesen zwei Tagen, weil da Morsleep voll am Himmel steht und da freaky Zeug im Imperium abgeht. Und die Mitglieder darunter, die treffen sich einmal im Monat, um dann ihre Pläne zu besprechen und natürlich Zinsch zu loben, weil das muss man halt einmal im Monat machen. Keiner weiß, ob Zinsch das wirklich braucht, aber das macht man halt, indem man sich in die Hand schneidet und dann lässt jeder so ein bisschen Blut in einen Kelch laufen und alle trinken davon. Das ist so der größte imperiale Chaoskult, den es gibt. Und dann gibt es aber noch einen Kult, der tatsächlich ein großes Event in der Warhammer-Welt losgetreten hat. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass der Kult der Sinnesfreuden. Das ist ein Slaanisch-Kult und das ist eben nicht irgendein Slaanisch-Kult, sondern das ist der Slaanisch-Kult der Hochelfen, beziehungsweise der Elfen an sich, weil der hat sich gegründet, bevor Hoch- und Dunkelelfen sich abgespalten haben. Und dieser Kult hat im Endeffekt einen Großteil dazu beigetragen, dass eben der Bruderkrieg der Elfen losging, weil der wurde von Morati gegründet. Morati ist eine sehr einflussreiche Magierin der Elfen gewesen und die hat eben den Sohn Malekit bekommen. Und Malekit ist der Anführer der Dunkelelfen, der jetzigen Dunkelelfen. Der war aber auch mal einfach ein Kriegsherr der Elfen, als Hochelfen und Dunkelelfen noch eins waren. Und dieser Kult der Sinnesfreuden, der wurde von den Elfen eben nicht akzeptiert. Und weil Morati aber die Mutter von Malekit war, wurde das politisch benutzt, um zu verhindern, dass Malekit der nächste Phönixkönig wird, was er eigentlich werden sollte. Dadurch, dass eben dieser Kult entstanden ist, der von seiner Mutter gegründet wurde, wurde Malekit dann vorgeworfen, dass er gegen elfische Prinzipien verstoßen würde und er deswegen kein Phönixkönig werden könnte, was Malekit dermaßen aufgeregt hat, dass er eben in Ulthuan Amok gelaufen ist mit einer riesigen Armee, was dann eben zur Spaltung von Hoch- und Dunkelelfen geführt hat. Also hat dieser Kult im Endeffekt dadurch die Elfen komplett geteilt, was halt ein riesiges Event, Event klingt ein bisschen positiv, was halt ein riesiger Schnitt in der Warhammer Fantasy Welt war, weil es eben deswegen jetzt diese tiefe Feindschaft zwischen Dunkel- und Hochelfen gibt. Genau, das wäre erstmal so, was ich so oberflächlich zu Chaoskulten sagen könnte.
Ja, super, vielen Dank.
Super. Das waren dann die Kulte. Vielen Dank dafür auf jeden Fall und auch für die kleine Übersicht, was die Chaoskriege anbelangt und natürlich die Chaosbarbaren. So, die gehören ja auch noch mit dazu. Das soll soweit gewesen sein mit der ersten von sicherlich noch einigen folgenden Chaosfolgen auf unserer kleinen Reise. Und ich würde sagen, lasst uns doch mal in die Playlist starten. Habt ihr da Bock drauf? Habt ihr was mitgebracht für die Playlist?
Jo, sehr gerne.
Paul, hau raus.
Ich würde den Anfang machen mit, verzeiht mir, wenn ich es falsch ausspreche, der Band Afsky.
Afsky.
Afsky. Und der Song heißt Tuende Sang.
Mega, sehr gute Wahl. Sehr, sehr gute Wahl. Jeremy, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe einen Klassiker rausgesucht, auch super subtil zum Thema Chaos. Und zwar von Chaos Z, Duell der Letzten.
Oh, das ist aber, da hätte ich jetzt irgendwie, also da hätte ich jetzt absolut gar nicht mit gerechnet. Wo hast du den denn ausgegraben?
Tja.
Das ist natürlich geil. Sehr schön, sehr schön. Nehmen wir auch mit. Ja, lustigerweise, jetzt muss ich überlegen, weil ich hatte tatsächlich auch Afsky mir erwählt als Interpreten, aber jetzt muss ich wohl überlegen, was ich. Ja, er läuft bei mir hoch und runter seit Monaten. Das ist also immer wieder. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr lohnenswerte, sehenswerte Band, auch live, muss man dazu sagen.
Muss ich mir scheinbar mal anhören.
Ja, die sind echt der Knaller.
Kann sie gar nicht
zuhören. Wobei ich würde sonst einfach, wenn das okay ist, würde ich auch vom gleichen Interpreten nehmen.
Klar.
So, also die Band Afsky mit Bondeplage. Auch ein ziemliches Brett. Ich hätte erst kurz an Amon Amarth gedacht mit Twilight of the Thunder God, weil mir dachte so, barbarenmäßig.
Ja, passt doch mega.
Ne?
Pack einfach beide so drauf.
Ja, komm,
pack beide drauf.
Komm, scheiß was drauf. Ja, dann müsst ihr aber auch noch jetzt einen zweiten raushauen.
Ja, dann weiß ich schon ganz genau. Und zwar von Obscurity, Nordmänner.
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 Okay, dann nehme ich von Chain Cult The Uninvited.
Junge, nur Hits. Heute hier nur Hits dabei. Richtig stabil.
DJ nur Hits.
DJ nur Hits, Alter. Das freut mich aber richtig, Mann. Geile Nummer. Sehr schön. Dann haben wir unsere Playlist gefüttert. Ihr merkt schon, wir wollen die relativ schnell voll kriegen, da wir nur einmal im Monat releasen bisher. Ja, nehmen wir einfach mal wieder zwei Songs pro Nase, ne? Soll ja auch ein bisschen was werden. Ich fand es auch am Anfang sehr, sehr trist, als diese Playlist wirklich nur drei Songs hatte. Dachte mir so, das fühlt sich.
Ja, es sah immer ein bisschen traurig aus.
Ja. Wir hören damit auf, wenn wir so 20 beisammen haben. Dann machen wir hier nur noch einen. Dann ist das, hat man ein bisschen was. Sehr schön. Nee, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht auf jeden Fall, dass wir euch wieder die Ohren voll gesülzt haben. Und hören uns dann im nächsten Monat wieder mit einem neuen Thema. Wer weiß, was das sein wird? Habt ihr eine Vermutung? Habt ihr eine Ahnung? Habt ihr einen Tipp? Wollen wir die Leute
überraschen? Chaos-Zwerge.
Nicht Chaos-Zwerge. Also wir reden nächsten Monat über die Hutmacherei von Warhammer Fantasy.
Das wäre geil, einfach eine ganze Folge nur über Hüte von Warhammer Fantasy.
Sehr gut, sehr gut. Wir nehmen euch mit von
wir nehmen euch mit
auf eine Reise. Bis zum Vollpanzerhelm ist alles dabei. Nee, lasst euch überraschen. Da wird wieder was kommen auf jeden Fall. Und wir entlassen euch dann jetzt, würde ich sagen, in die Nacht oder den Tag oder ins Wochenende, in die Arbeit, wie auch immer.
Hoffentlich nicht in die Arbeit.
Eine schöne Zeit. Hauptsache, ihr habt eine schöne Zeit.
Haut rein, Freunde.
Tschaußen, wie die coolen Kids sagen.
Haut rein, Rheinland-Pfalz, wir uns nicht mehr wiedersehen. Hören.
Rote AD-Fraktion.
Ciao.
Tschüssi.
Ciao.